Ich bin natürlich sehr gespannt auf heute Morgen. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich bin schon mit der Gemeindeleitung unterwegs. Und wenn wir immer geredet haben von der Gemeinde, habe ich nie ein Bild von der Gemeinde. Weil für mich ist die Gemeinde Menschen, die wir sind. Und das hat mir einfach immer gefehlt. Ich habe mir immer gesagt, ja, ich kann noch gar nichts sagen, weil ich muss zuerst mal die Gemeinde kennenlernen. Ich muss zuerst mal wissen, wer da ist, wie das aussieht und so weiter. Und das ist jetzt der Fall. Es freut mich auch, dass es gerade ein Karfreitag ist, wo eigentlich einer der höchsten Viertigen ist, wo wir kennen, wo eigentlich das passiert ist, wo unser Leben auf eine ganz andere Grundlage stellt. Und dann ist noch eine Besonderheit von heute, weil das ist das erste Mal, seit ich Pfarrer bin, wo ich von zu Hause aus zu Fuß in den Gottesdienst gegangen. Du musst schon immer das Auto nehmen, es war immer irgendwo und dann musste ich auseinanderfahren. Also das hat jetzt auch geändert. Ich habe mal gedacht, vielleicht tue ich mal in einer Kirche, frage mich an. Ich habe gedacht, natürlich einen Effe geben, weil ich von dort herkomme, weil die auch immer wieder mal jemanden suchen, der mithilft. Aber ich habe nie und nimmer nicht im Ansatz daran gedacht, dass Grishona oder jetzt Viva Kirche Limmatal auf mich zukommt. Und jetzt schauen wir mal, wie das geht miteinander. Also ich bin ein Limmataler, ich bin jetzt gross geworden, wo auch der Res gross geworden ist. Und ich kenne da einige unter euch, natürlich Dedi schon seit x Jahren. Und der Martin, ein Jugendlager, noch dabei war, der Hopper, der die Jungschar leitet, von der Kirche, wo ich eigentlich herkomme, und so weiter. Also. Und dann noch so Querverbindungen habe ich jetzt da schon rausgefunden. Gut. Ich rede auf Hochdeutsch, jedenfalls das, was ich unter Hochdeutsch verstehe. Der Gedanke ist, das habe ich viel erlebt bei uns. Wir hatten mal eine Phase, da haben wir Dialekt predigt und haben wir gesagt, nein, jetzt stellen wir um, weil alle haben Dialekt predigt und dann sind die zugezogen sind, Deutschland oder weiss ich woher, die haben die Predigten nicht verstanden. Und dann haben wir umgestellt auf Deutsch und dann haben wir festgestellt, dass immer wieder Leute kommen, die gehört haben, dass bei uns Deutsch predigt wird und sie sind zu uns im Gottesdienst, damit sie wenigstens Predigt verstehen. So. Und so haben wir das Konzept gehabt, wir tun Dialekt den Rahmen machen, dann können sie noch ein bisschen Schweizerdeutsch lernen, aber auf der anderen Seite verstehen sie dann wenigstens Predigt, was denn den Leuten wichtig ist. So. Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei sehr unterschiedliche Dinge. Die Verurteilung von Jesus ist ein gutes Beispiel dafür. Er war unschuldig und daher im Recht, aber seine Feinde wollten ihn um jeden Preis hinrichten lassen. Dabei war ihnen jedes Mittel recht. Lüge, Verleumdung, Erpressung. Die führenden Juden zogen es vor, sich für die Begnadigung eines verurteilten Verbrechers einzusetzen, der es verdient hatte, hingerichtet zu werden, anstatt das Angebot des römischen Statthalters Pilatus anzunehmen und den unschuldigen Jesus frei zu lassen. Was dort geschah, gibt uns einen eindrucksvollen Hinweis auf die tiefe Bedeutung, die die Hinrichtung von Jesus hat. Barabbas, der nachweislich schuldig war und die Strafe verdient hatte, wurde begnadigt. Und Jesus, dem keine Schuld nachgewiesen werden konnte, wurde an seiner Stelle hingerichtet. Ein Sünder, Barabbas, wird durch den Gerechten Jesus begnadigt, indem Jesus an seiner Stelle hingerichtet wird. Das ist auch heute noch so. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die wir selbst zu zahlen hätten. Wir sind sozusagen die Barabbasse dieser Zeit, die durch den Tod von Jesus befreit werden. Und deshalb schreibt Paulus den Korinthern: Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Nun, Pilatus war entschlossen, Jesus freizulassen und sagte den Juden: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Die Juden schrien zurück: Nein, nicht Den nicht, wir wollen Barabbas. Sie wollten lieber Barabbas als Jesus. Und Pilatus konnte diesen fanatischen Leuten nichts entgegensetzen und so ließ er das Verfahren zur Verurteilung weiterlaufen. Und das ging folgendermaßen. Darauf ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Und nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornenzweigen eine Krone, drückten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen: Es lebe der König der Juden! Es lebe der König der Juden! Und sie schlugen ihn dabei ins Gesicht. Und anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: Hier ist er. Der Mensch. Aber so wie die führenden Priester und die Leute Jesu erblickten, schrien sie: Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen! Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, erwiderte Pilatus. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Wir haben ein Gesetz, hielten ihm die Juden entgegen. Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei der Sohn Gottes. Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: Woher bist du eigentlich? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Du weigerst dich, mit mir zu reden, sagte Pilatus. Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einen Versuch, Jesus freizulassen, doch die Juden schrien: Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz hinausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata hieß. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden: Seht da, euer König, euer König. Doch sie schrien: Weg mit ihm, weg mit ihm, lasst ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König außer dem Kaiser, entgegneten sie, die führenden Priester. Und da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen und Jesus wurde abgeführt. Was hier geschehen ist, ist dermaßen brutal, unmenschlich und Jesus gegenüber respektlos, dass es mir wirklich nicht sehr leicht fällt, darüber zu sprechen. Die Auspeitschung war ein Teil des Kreuzigungsrituals. Obwohl Pilatus von der Unschuld von Jesus überzeugt war, ließ er ihn auspeitschen. Das zeigt, wie stark der Druck der Masse der Juden auf ihm lastete. Die damals verwendeten Peitschen bestanden aus Lederstreifen, in die Knochensplitter und Bleistücke eingeflochten waren. Wenn die Peitsche mit voller Wucht auf den Rücken geschlagen wurde und die römischen Soldaten schlugen mit voller Wucht, zerriss die Haut und platzte das Fleisch. Ich will gar nicht beschreiben, wie unglaublich schmerzhaft das sein muss. Manche Bestrafte überlebten diese fürchterliche Folter gar nicht. Die römischen Soldaten ließen sich zu weiteren schmerzhaften Demütigungen hinreißen. Sie flochten aus Dornenkronen, aus Dornenzweigen eine Krone, drückten sie Jesus in den Kopf. Muss man sich das mal vorstellen? Dornen drücken sie in den Kopf und hängen ihm zum Verspottung einen Purpurmantel. Die Dornen gruben sich in die Kopfhaut, sodass das Blut herunterfloss. Und sie begannen ihr schreckliches Spiel. Sie stellten sich vor Jesus und schrien höhnisch: Es lebe der König der Juden! Es lebe der König der Juden! Sie lachten und johlten wie betrunkene Männer, die außer Kontrolle geraten waren. Sie schlugen Jesus unaufhörlich ins Gesicht. Keine Scham, kein Respekt, kein Erbarmen. Es ist erschreckend, wie respektlos und gewalttätig sich Menschen anderen gegenüber verhalten können. Leider hat sich das bis heute nicht geändert. Der scheinbar gute Mensch verwandelt sich unter bestimmten Umständen in eine Bestie. Jeden Tag werden irgendwo auf dieser Welt Menschen misshandelt, gefoltert, gequält und getötet. Wie recht hat die Bibel, wenn sie uns lehrt, dass wir Menschen Sünder sind und deshalb zu solchen Taten fähig? Das zeigt, wie dringend die Menschen, wir Menschen, eine tiefgreifende Erlösung brauchen. Nun, Pilatus wandte sich vor dem Prätorium erneut zu den Juden. Er sagte: Ich bringe Jesus jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann. Nicht im Ansatz. Erneut ein klares Urteil von Pilatus: Jesus ist unschuldig. Es gab keinen Grund für eine Hinrichtung. Nun brachten sie Jesus vor das Prätorium, mit Blut verschmiertem Gesicht und in einem königlichen Purpurgewand gehüllt, stand Jesus vor dieser fanatischen und herzlosen Menge. Was für ein schrecklicher Anblick. Und Pilatus sagt zu den Leuten: Hier ist er, der Mensch. Hier ist er. Was Pilatus damit meint, ist mir nicht ganz klar, sind sich die Ausleger auch nicht ganz klar, aber wir können eines vermuten: Wahrscheinlich wollte er an die Menschlichkeit der Juden appellieren. Seht her, ein normaler Mensch steht vor euch, der jetzt gedemütigt dasteht. Ist das nicht Strafe genug für eure Anschuldigung? Es ist ein Mensch. Nein, das war ihnen nicht genug. Jesus muss sterben, so schnell wie möglich. Und sie schreien ekstatisch: lass ihn kreuzigen, kreuzige ihn. Überraschenderweise wollte Pilatus trotzdem nicht nachgeben. Er wollte Jesus nicht verurteilen, weil er unschuldig war. Die Juden brüllten weiter: lass ihn kreuzigen. Doch Pilatus rief ihnen zu: Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn. Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden. Macht doch, was ihr wollt. Die Juden ließen sich das nicht gefallen. Sie wollten zu Ende bringen, was sie sich vorgenommen hatten. Sie brachten ja dann die Ausrede: Ja, sie dürften ja das Todesurteil nicht vollstrecken. Aber bei Stephanus später war das auch kein Problem. Den konnten sie dann steinigen. Warum auch immer. Wenn nötig, würden sie Pilatus unter Druck setzen und ihn erpressen. In ihrer fanatischen Wut schrien sie zurück: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei der Sohn Gottes. Nun, der tapfere Versuch von Pilatus, Jesus freizulassen, scheiterte total. Als Pilatus hörte, dass Jesus der Sohn Gottes sein könnte, wurde die ganze Sache für ihn noch ein bisschen unheimlicher. Die Römer waren sehr religiöse Leute und in der Regel verehrten sie verschiedene Götter. Aber die Vorstellung war ihnen nicht fern, dass ein Mensch direkt von einer göttlichen Linie herstammt. Dass man einen Menschen auf einen göttlichen Ursprung zurückführen kann. Das war den Römern nicht fremd. Und Pilatus fragte sich vielleicht, ob Jesus zu diesen Menschen gehörte, deren Herkunft auf einen Gott zurückgeführt werden konnte. Hat er es mit einem göttlichen Wesen zu tun? Er ging zurück ins Prätorium und fragte Jesus, woher bist du eigentlich? Er wollte wissen, ob er von einem Gott abstammt. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, des Schöpfers der Himmel und der Erde. Aber Pilatus würde das nicht verstehen, denn die Römer und die Juden hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Herkunft eines Gottessohnes. Also schwieg Jesus. Dieses Schweigen beunruhigte Pilatus noch mehr und er konnte nicht verstehen, warum Jesus diese Chance nicht braucht, jetzt ihn umzustimmen, ihn für sich zu gewinnen. Er herrscht Jesus an. Du weigerst dich, mit mir zu reden? Weißt du denn nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Warum sprichst du nicht mit mir? Warum versuchst du mich nicht zu gewinnen? Oberflächlich betrachtet mag das der Fall sein, was Pilatus sagt. Das ist die Einstellung vieler einflussreicher und mächtiger Menschen. Je mehr Macht und Geld sie haben, desto mehr neigen sie dazu, sich einzubilden, sie würden die Geschicke der Welt lenken können. Doch Jesus sagte Pilatus, dass er sich an diesem Punkt sehr täuscht. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus weist Pilatus darauf hin, dass er keine wirkliche Macht ausübt, sondern nur ein Rädchen im Getriebe der Zeit ist. Pilatus will nicht in der Lage sein, die Entscheidung über Tod und Leben von Jesus zu treffen, so wie er das möchte. Und dann tröstet ihn Jesus sogar, bevor er diese schwierige Entscheidung treffen muss. Er sagt ihm, deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Er tröstet ihn, ist unglaublich. Also du wirst das Urteil treffen, aber die dich dazu gezwungen haben, die tragen die größere Schuld. Die Juden unter der Führung von Kaiphas tragen die Hauptverantwortung für das, was geschehen wird. Das ist auch das, was Petrus in der Pfingstpredigt den Juden sagte. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Menschen, die nichts von Gottes Gesetz wussten, waren die Heiden und in diesem speziellen Fall die Römer. Pilatus war diesen Ereignissen hilflos ausgeliefert. Er hatte nicht die Macht und die Kontrolle, die er zu haben glaubte. Und letztlich hat kein Mensch die Macht, die Geschicke der Welt zu lenken. Trotzdem gibt es immer wieder schreckliche und abenteuerliche Verschwörungstheorien, die uns weismachen wollen, dass der Mensch, Menschen im Hintergrund die Geschichte der Welt lenken würden. Christen sollten sich von solchen Theorien distanzieren und nicht Zeit verschwenden damit. Denn sie sollten sich bewusst sein, dass Gott allein die Geschicke dieser Welt lenkt. Ob wir sie verstehen oder nicht, sei dahingestellt. Aber Gott lenkt die Geschicke dieser Welt und er allein hat die Kontrolle über dem, was da geschieht, ob wir es verstehen oder nicht. Das ist auch das, was Daniel damals in seinem Gebet sagte. Gott verändert das Bestehende und gibt allem seine Frist. Er setzt Könige ab und Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Es ist Gott, der lenkt. Jeder Mächtige ist im Grunde genommen machtlos, denn über ihm steht immer der allmächtige Gott, der jederzeit Schicksale verändern kann und der früher oder später jeden Menschen zur Rechenschaft auffordern wird. Pilatus war sichtlich beeindruckt. Irgendwie erkannte er, dass dieser Mann ein einzigartiger Mensch sein musste. Er versuchte erneut, Jesus freizulassen, aber die Juden schrien: Wenn du den freilässt, bist du nicht mehr Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Und damit trafen sie Pilatus an seiner empfindlichsten Stelle. Freund des Kaisers war vermutlich ein Ehrentitel, den römische Ehrenmänner tragen durften. Wenn Pilatus einen König in Israel gewähren ließ, würde er sich gegen den Kaiser stellen und die Juden würden dafür sorgen, dass der Kaiser in Rom das erfahren wird. Es gab immer wieder Delegationen, die von Israel dann zum römischen Kaiser gingen. Da die Erfolgsbilanz des Pilatus als Verwalter der Provinzen Judäa und Samaria nicht gerade herausragend war, wusste er, dass eine solche Anschuldigung ihn beim Kaiser ruinieren könnte. Mit dieser Drohung hatten sie die Juden Pilatus in die Knie gezwungen. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus setzte sich auf den Richterstuhl, der sich auf dem Platz vor dem Prätorium befand. Doch bevor er das Urteil verkündete, riet ihm seine Frau, Jesus unter allen Umständen nicht zu verurteilen. Dies wird im Matthäus-Evangelium berichtet. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Dieser Pilatus kann einem wirklich leid tun. Jetzt kommt noch seine Frau und macht auch noch Druck von der anderen Seite. Und er hat das Volk vor sich, das fanatisch schreit. Er soll jetzt endlich das Urteil sprechen. Er soll Jesus verurteilen, obwohl er unschuldig ist und von seiner Unschuld überzeugt ist. Und gleichzeitig hatten ihn die Juden im Würgegriff. Und sie ließen nicht locker. Inzwischen war es 12 Uhr mittags geworden, die Zeit drängte, das Passafest sollte bald beginnen. Und Jesus wurde auf den Platz vor dem Richterstuhl geführt und nochmals versucht Pilatus, die Stimmung umzudrehen. Und er sagt auf Jesus deutend: Seht da euer König! Wütend, hasserfüllt schrien sie zurück: Weg mit ihm, weg mit ihm! Lass ihn kreuzigen! Und ein letztes Mal versucht Pilatus, die Juden umzustimmen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragt er sie. Meint ihr das wirklich ernst? Ja, das wollten sie um jeden Preis. Noch einmal erhöhten sie den Druck auf Pilatus, indem sie blindwütig schrien: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Auf diese Weise erpressten sie Pilatus zu seinem Urteil. Aber damit verleugneten sie gleichzeitig ihren eigenen Glauben. Diese Aussage zeigt, wie weit sich diese Menschen von Gott entfernt hatten. Israel wartete sehnsüchtig auf den König, den Nachkommen Davids. Sie verabscheuten die Herrschaft der Römer zutiefst. Nur widerwillig beugten sie sich dem römischen Kaiser und zahlten die geforderten Steuern. Aber in diesem Moment hatten sie ihren Glauben völlig über Bord geworfen, um ihren Messias töten zu lassen. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Damit haben sie in ihrer Wut ihre eigene Geschichte verleugnet, ihre Hoffnung, ihren Glauben, mit einem Satz alles über Bord geworfen. Pilatus konnte den verschiedenen Erpressungsversuchen der Juden nicht mehr standhalten. Er gab sich geschlagen. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Und Jesus wurde abgeführt. Jesus ertrug diese Demütigungen und Schmerzen. Aber das war noch nicht das Ende. Er wurde noch schlimmer. Es wurde noch schlimmer, noch schwieriger für ihn, als sie ihn ans Kreuz nagelten. Es ist leicht zu verstehen, dass Jesus kurz vor seiner Hinrichtung zum Vater flehte: Vater, wenn du willst, lass bitte diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Verschone mich von diesen Qualen, die auf mich zukommen. Das, was Sie sehen, ist nur ein Teil dieser Qualen. Wenn du willst, Vater, verhindere das Bevorstehende. Denn Jesus wusste genau, was auf ihn zukommen würde. Und trotzdem war er bereit, diesen Weg zu gehen. Er betete weiter, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ich bin bereit, das zu tun. Jesus war bereit, alles zu ertragen aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns, verlorenen, erlösungsbedürftigen Menschen. Er, der ohne Schuld war. Jesus wusste, dass unsere Ewigkeit auf dem Spiel steht. Wenn er diesen Weg nicht gehen würde, gäbe es keine Hoffnung für Menschen, keine Erlösung, keine Rettung. Das dürfen wir nie vergessen als Christen, dass wir denken, ja, das war jetzt halt, der war halt am Kreuz und so. Wenn er das nicht getan hätte, gäbe es keine Hoffnung. Wir wären der Sünde und dem Teufel ausgeliefert und wir würden in der Verdammnis enden. Paulus schreibt an die Christen in Rom: Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir auf diese Liebe Gottes reagieren, ist es, als hätten wir selbst für die Schuld bezahlt. Eben stellvertretend, wie Barabbas frei wurde und Jesus an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Tatsächlich hat Jesus die Strafe auf sich genommen, die wir erleiden müssen. Er starb für meine und deine Schuld. Oder wie wir das im Prophet Jesaja lesen, im Alten Testament, wo über den Blick auf Jesus gesagt wird: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, in jedes auf seinen Weg. Aber Gott, der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Alle Sünde. Gott warf die Strafe, die wir verdient hätten, auf seinen Sohn. Und deshalb schreibt Paulus den Christen in Rom im Blick auf die Kreuzigung von Jesus: Es kann, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch Jesus vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Weil Jesus die Strafe für uns auf sich genommen hat. Jesus hat uns vor der Strafe gerettet, die wir verdient haben. Und deshalb hat er sich alles gefallen lassen. Er hat bei seiner Kreuzigung an dich gedacht. Deshalb hat er durchgehalten. Er für sich hätte es nicht nötig gehabt, aber er hat an dich gedacht. Er ist für dich gestorben. Die Frage ist, ob wir Jesus geantwortet haben, ob wir unsere Schuld bekannt haben und ihm unser Leben anvertraut. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet vor dieser Rettung entfernt. Nur ein aufrichtiges Gebet. Du musst nicht ans Kreuz. Du musst nicht bestraft werden. Ein aufrichtiges Gebet und du bist gerettet und erlöst. So schreibt Paulus: Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Denn jeder, egal woher, welcher Nation, wie alt, wo er lebt, wie arm, wie reich, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich hoffe, niemand von uns will auf diese Rettung verzichten. Jesus hat für uns etwas unglaublich Großartiges getan. Und wer seine Einladung ausschlägt, begeht den größten Fehler seines Lebens. Bitte mit uns. Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das auf dich genommen hast, dass du das alles ertragen hast. Ein Wort und du hättest dich allem entziehen können. Denn du bist Herr über alle Herren und König über allen Königen. Du hättest vom Kreuz herunterkommen können, du hättest dich verschwinden können, aber du wolltest für unsere Schuld am Kreuz sterben, damit wir eine Zukunft haben. Damit wir erlöst werden können. Damit unsere Schuld vergeben werden kann. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken.